all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 28. Juli 2022. Zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad. Der Themenüberblick. Städtetag Baden-Württemberg begräbt Kita-Fachkräfte unter fachfremder Arbeit. Judenfeindliches am Freiburger Münster. Internetzugang bleibt Inhaftierten verwehrt. Städtetag Baden-Württemberg begräbt Kita-Fachkräfte unter fachfremder Arbeit. Immer mehr Arbeit in derselben Zeit soll von den pädagogischen Fachkräften gestemmt werden. Anja Breckhoff vom Kita-Fachkräfteverband gibt Antwort.
Am Städtetag wurde von Kita-Fachkräften gefordert, flexiblere Bedingungen zu schaffen. Der Verband Kita-Fachkräfte kritisiert die Forderungen des Städtetags. Wir sprechen mit Anja Breko, Vorsitzende des Verbands. Frau Breko, welche Maßnahmen bringen die Mitglieder des Städterats denn hier ins Spiel?
Ja, der Städtetag fordert immer wieder zum Beispiel die Erhöhung der Gruppengrößen und auch der Einsatz von nichtpädagogischen Fachkräften. Das sind so die zwei Hauptforderungen, mit denen wir uns gerade auseinandersetzen dürfen.
In Ihrer Pressemitteilung ist auch von Experimenten und Öffnungen gesprochen. Können Sie dazu was sagen, was damit vielleicht gemeint sein könnte vom Städtetag?
Von uns pädagogischen Fachkräften wird ja schon immer Flexibilität erwartet. Also wir sollen alles können und alles wissen und alles auffangen und alles möglich machen. Das ist ja so die Krux der letzten Jahre. Und tatsächlich haben das auch viele Kollegen und Kolleginnen wunderbar gemacht. Und aktuell sind wir an einem Punkt, wo wir uns einfach so fühlen wie in einem großen Experiment. Also so mal schauen, was die noch aushalten, mal schauen, was die noch mitmachen, mal schauen, ob sie wirklich Nein sagen. Und das macht es gerade so wahnsinnig schwierig, weil wir einfach auch nie wirklich klare Handlungen bekommen oder klare Vorgaben, sondern es wird immer so, es kommt dann wieder Post vom Kultusministerium. Das kann dann jeder wieder mal so ein bisschen anders auslegen oder auch nicht. Die Träger werden damit allein gelassen. Manche Träger kümmern sich dann ganz gut und bringen im Schulterschluss mit ihren pädagogischen Fachkräften auch was Gutes auf den Weg, manche Träger nicht. Und so fühlt man sich wie in so einer großen Salatschleuder. Also man ist so wie auf einem Schleudersitz unterwegs, dass man wirklich nie weiß, was passiert morgen, worum muss ich mich jetzt kümmern, was kommt noch dazu, was wird jetzt noch erwartet. Und das macht halt A, krank und B, auch sehr unzufrieden.
Quereinsteigerinnen, die Sie bisher auch schon angesprochen haben, als nicht pädagogische Fachkräfte, sollen die Lücke bei den Fachkräften schließen. Also die Personallücke soll damit irgendwie gefüllt werden. Was ist daran Ihrer Meinung nach hauptsächlich problematisch?
Ja, also Sie sagen es eigentlich ganz schön schon, irgendwie gefüllt werden. Wir haben in Baden-Württemberg einen Personalschlüssel, der wird vom KVJS vorgegeben. Und der ist ja aktuell so aufgeweicht worden, dass man ihn schon um 20% unterschreiten darf. Also 20% weniger Fachpersonal in den Kitas. Das ist jetzt schon erlaubt. Und selbst damit kriegen wir keine gute Personaldecke hin. Und jetzt wird natürlich überlegt, wie kann man das schaffen, dass die Betreuung trotzdem aufrechterhalten wird. Und das Problem, was wir dabei haben, ist, dass es immer mehr zu einer Aufbewahrung wird. Und es gibt ganz sicher tolle Kräfte, die jetzt noch nicht in den Kitas arbeiten und die sich dann vielleicht auch für unseren Bereich interessieren. Aber das kann halt auch nicht jeder machen. Und die Befürchtung, die wir haben, ist, dass der Fachkräfteschlüssel immer mehr aufgeweicht wird und immer mehr Ergänzungskräfte dazukommen. Was wir brauchen, sind Zusatzkräfte. Also wir haben ganz viele Aufgaben im Tagesablauf, die man auch von anderen Leuten machen lassen könnte. Also zum Beispiel machen ganz viele Erzieher, machen die Wäsche selber oder putzen ihre Räume. viele Leitungen würden vielleicht auch gern administrative Sachen abgeben. Und da würden wir uns drüber freuen, über zusätzliche Hilfen, aber nicht über ersetzende Kräfte, die uns in unserer Pädagogik irgendwie unterstützen sollen, ohne ein Fachwissen zu haben. Das sehen wir sehr schwierig.
Der KVJS ist der Kommunalverband für Jugend und Soziales und der stellt eben auch diese Quoten auf, die Sie gerade genannt haben. Und nach diesen Quoten wird dann in gelegentlichen Fällen auch einfach nur die Aufsichtspflicht erfüllt, was schon natürlich das Mindestmaß an juristischem Aufwand eben für Fachkräfte ist, die im sozialen Bereich arbeiten oder eben in Kindertagesstätten wie bei Ihnen. Warum reicht es Ihrer Meinung nach nicht aus, einfach nur auf die, sagen wir mal in Ihrem Fall, Kinder und Jugendliche einfach nur drauf zu gucken, dass sie sich nicht verletzen und dass sie dann am Schluss einfach heil wieder an ihre Eltern abgegeben werden können?
Also, wenn Sie das so sagen, da rollt es uns pädagogischen Fachkräften die Fußnägel hoch, weil wir bewachen ja nicht nur die Kinder, sondern in der Elementarpädagogik und auch in der Krippe werden ja ganz viele Weichen gestellt fürs weitere Leben. Also wenn Sie sich so vorstellen, wenn man einen Baum pflanzt, wenn der keine guten Wurzeln hat, dann wird er bei jedem Wind umgepustet werden oder er fällt irgendwann ganz um. Und genauso ist es auch mit unserer Arbeit. Also wir passen ja nicht nur auf, dass die Kinder satt und sauber sind, sondern sie erfahren Bildung, sie erfahren Sozialverhalten, sie erfahren Auseinandersetzung, sie erfahren Wertschätzung, sie erfahren Kommunikation. Das ist ja eine ganze Bandbreite, die wir damit herbringen. Und wenn das jetzt alles ersetzt wird mit irgendwelchen Kräften, dann brauchen wir auch keine Ausbildung mehr machen. Und dann kann ich ja jetzt auch, ja, vielleicht gehe ich dann irgendwann auch mal zum Zahnarzt und ziehe einen Zahn, weil ich kann auch eine Zange benutzen.
Sie haben dahingehend einfach die höheren Anforderungen auch angesprochen bezüglich der Fachkräfte, die einfach immer wieder gestellt werden. Also es muss mehr in aber derselben Stundenzeit, die bezahlt wird, getan werden. Und dabei fehlt neben der Bezahlung eben auch Ihrer Meinung nach das Ansehen in der Politik, aber auch in vielen Teilen der Gesellschaft wird einfach nicht gesehen, welche Punkte alle abgedeckt werden von pädagogischen Fachkräften in den Kindertagesstätten. Wie geht es Ihrer Meinung nach in Zukunft denn weiter? Gibt es irgendeinen Trend in die positive oder negative Richtung im Bereich Soziales, Kindertagesstätten für Erzieherinnen und Erzieher?
Das finde ich wahnsinnig schwierig zu beantworten, weil ich natürlich auch keine Hellseherin bin. Also was einfach ganz klar ist, wenn der Trend so weitergeht, dass wir immer noch so die Kekse essenden, mit Kindern spielenden, Kaffee trinkenden Tanten sind. Entschuldigung für die Kollegen, die vielleicht zuhören. Ich bin ja nur weiblich hier. Dann kann das Ganze natürlich keine Kehrtwende bekommen. Ganz wichtig ist einfach, dass man wirklich auch sieht, was in den Kitas geleistet wird und was für Ressourcen auch da sind. Und ich denke, das hat man auch sehr schön gesehen in der Corona-Zeit beim Lockdown, wo die Eltern ihre Kinder alleine betreuen mussten und wo sie dann sehr schnell gemerkt haben, oh, es ist doch nicht nur auf Kinder aufpassen und schauen, dass die sauber sind und satt und zufrieden, sondern die Kinder haben ja auch Bedürfnisse und die Kinder haben auch ein Recht. Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung zum Beispiel. Und das kann tatsächlich nicht jeder machen. Natürlich ist es so, dass wir viel zu wenige sind. Das sehen wir auch. Und wir können uns die Erzieher und Erzieherinnen und pädagogischen Fachkräfte nicht backen. Und wir sind auch die Letzten, die sagen, es müssen nur voll ausgebildete Fachkräfte sein. Aber man muss jetzt da auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Also wirklich auch zu schauen, was für Leute sind das, die zu uns in die Kitas kommen wollen. Und wir laden auch ganz herzlich Leute ein, hier Praktikas zu machen, um dann die Ausbildung zu machen, weil unsere Arbeit ist so eine tolle und wichtige und wertvolle Arbeit. Wir kriegen jeden Tag so viele Gefühle und auch so viele Situationen von den Kindern zurück, die es auch wert machen. Aber es ist einfach wichtig, dass man jetzt da wirklich mit Ruhe rangeht und nicht mit, oh Gott, jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir alle in die Kitas stopfen, wie damals mit den Schleckerfrauen, wo es dann hieß, ja, da können sie ja im Kindergarten arbeiten gehen. Das geht genauso wenig wie früher, wie es jetzt geht.
von der Arbeit an der ja zukünftigen Gesellschaft, nämlich den Kindern momentan, sprachen wir mit Anja Breko vom Verband Kita-Fachkräfte. Dankeschön fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Judenfeindliches am Freiburger Münster. Rubens Frankenstein ist Lehrbeauftragter an der Freiburger Universität und gestaltet Führungen durchs Freiburger Münster. Zur Beseitigung antisemitischer Darstellungen vertritt er eine dezidierte Meinung.
Sie suchten einen Judensau, aber waren enttäuscht, nicht zu finden.
Da haben ja, nicht unbedingt enttäuscht, würde ich mal sagen.
Also dafür habe ich Ihnen gesagt, da müssen Sie nach Colmar. Da sehen Sie noch sehr schön als Wasserspeier. In Basel ist sie nicht mehr zu sehen. Sie wurde in Giftschrank vor 25 Jahren. Also wahrscheinlich waren schwere Vorwürfe oder Klagen und die wurde versteckt. Also sie ist im Giftschrank. Sie war im Chorgestühl zu sehen.
Im Gegensatz zu der Wittenberger, die ja jetzt bleiben darf.
Ja, nicht nur da, auch die anderen sollen bleiben.
Jetzt aber in Freiburg, es gibt ja diese Darstellung der Synagoge.
Ja, aber vorerst, vielleicht gehen wir, sie sucht ein Schwein, es gibt ein Schwein da im Münster. Mhm. Aber vielleicht haben Sie das nicht gesehen, das ist ganz hoch, 65 Meter hoch im Achteck des Münsterturms. Da sind die, da ist eine Darstellung der Todsünden, der sieben Todsünden oder der Laster, menschliche Laster. Und eins davon ist Schwein als Symbol der Gefräßigkeit, der Unmäßigkeit. Aber da bei ihm sieht man an sich nichts Jüdisches. Hingegen auch bei dem Löwen, bei dem Löwemann, der repräsentiert die Sünde des Zorns. Der hat einen Judenhut aufgesetzt.
Aha.
Ja, man sieht da wirklich einen Mann. Die können alle diese Skulpturen, die Kopien besser sehen im Augustiner Museum. Da sieht man sie. Da sieht man also einen Mann, der rauft seinen Haaren und in Zorn und wird fast zu einem Löwen, also ein Löwemann. Und der trägt einen Judenhut.
Wissen Sie, wie die Assoziation da ist? Weswegen wurden Juden gerade mit dem Zorn assoziiert?
Sonst nicht besonders. Irgendwie eine Variante. Es gibt viele Varianten von all diese Judendarstellungen. Und das ist, genau zu erklären, wüsste ich nicht jetzt. Das ist eine Besonderheit. Mhm. Eine Freiburger Besonderheit. Ja.
Aber keine Besonderheit ist diese Gegenüberstellung von der Ekklesia und der Synagoge.
Genau, die findet man in zahlreichen Kirchen. Das ist ein Stereotyp. Und die findet man in Freiburg zweimal, nicht nur einmal. Also das eine Mal, okay, im Portal, Gegenüberstellung, einerseits die Synagoge, andererseits die Ekklesia als Repräsentantin der, also eine Frau, die erkannt hat die Wahrheit oder wer der Erlöser ist, und sie ist als Siegerin dargestellt, ja, mit Krone, während die Synagoge hält einen gebrochenen Stab, die Tora, also die Tora Moses, die sie hält in der Hand, gleitet ihr ab. Auch die Krone müsste an sich abgleiten vom Kopf, aber sie ist noch in Freiburg auf dem Kopf geblieben. Irgendwie vielleicht eine falsche Rekonstruierung. Vielleicht war sie früher anders, aber jetzt ist sie schön. Das ist so wie eine Kopie von der Darstellung, die schöne Darstellung in Straßburg. Mit Straßburger Münster ist sie vielleicht die schönste Darstellung von Synagoge und Ekklesia. Und da ist komischerweise die Synagoge als die schönere. Also sie ist so schön dargestellt, dass man die Sympathie geht zu ihr. Das ist so wie eine Hoffnung auf eine ja, dass sie auch letzten Endes doch nicht die schlecht Dargestellte ist. Eventuell hatte der Bildhauer eine Sympathie gerade für sie.
Vielleicht war der Bildhauer, sind ja wahrscheinlich nicht bekannt, einfach auch ein sehr viel...
Die meisten Bildhauer also waren kaum Juden, aber eine Sympathie kann man doch haben. Aber da ist eine andere Darstellung von Ekklesia und Synagoge in Form eines Turniers, also eine Gegenüberstellung, und das ist in einem Medaillon in dem Tucherfenster. Gleich, wenn man reingeht, rechts im... Da ist das Tucherfenster und da ist eine schlimmere Darstellung. Da reitet die Ekklesia ein Tetramorph, ein Tier mit den Symbolen der Evangelisten. Und die Synagoge reitet einen Schandesel, also ein Esel, und trägt eine gelbe Kleidung, die auch die Huren im Mittelalter trugen. Sie trägt noch in der Hand ein Schafskopf, auch ein Symbol der Schande. Und die gleitet ab vom Esel, also sie fällt fast runter. Das ist also eine Darstellung, die noch schärfer ist, woanders zu sehen, diese Turnierszene, besonders in Erfurt. Da ist sogar, das ist kein Esel mehr, da ist es schon eine Sau. Was haben wir noch? Wir haben Sie kennen wahrscheinlich auch die Kapelle, die im Norden ist, mit der Szene des Abendmahls. Wenn ich Führungen mache, frage ich die Leute, wer ist hier der Jude? Und sofort natürlich finden alle die Person rechts, die hält ein Säckchen mit der Silberlinge wahrscheinlich. Das ist der,
ja, das Judas.
Der Jude schlechthin.
Aber Christus ist doch auch Jude gewesen.
An sich sind alle Juden. Hm. Auch Jesus selbst ist Jude. Alle sind Jude. Aber die Personifizierung des Judas als der Jude schlechthin, das ist der Verräter. Der soll als Symbol des Juden sein, ein Stereotyp. Und dieser Judas kommt natürlich vor auch im Frontportal. In zwei Darstellungen muss man sagen, einmal richtet er sich selbst, also er begeht Selbstmord, andererseits kommen aus seinem Körper so die Eingeweide. Der Verräter, der sich selbst als erkennt als der Sündige, als der Verräter, das ist die andere Darstellung. Dann gibt es, wenn Sie wollen, es gibt ein Buch von Professor Michael Bachmann, 100, wo 100 Darstellungen von Juden sind zu sehen am Münster. Sein Buch heißt Das Freiburger Münster und seine Juden. Erst vor 2-3 Jahren erschienen. Darunter sind Propheten, sind verschiedene Figuren aus dem, vor allem König David natürlich. Dann gibt es noch, was gibt es noch? Es gibt noch so kleine Darstellungen, so Geschichten. Eine Geschichte sieht man da in einem Fenster, wo ein Jude schlägt den Christophorus, meine ich, oder Moment, den Nikolaus. Der schlägt den Nikolaus, weil er glaubt, sein Geld wurde nicht von ihm, von dem Christoph, von dem Nikolaus richtig aufgepasst. Bei dem Nikolaus ist der Jude mit einem Judenhut versehen und er schlägt den Nikolaus. Das ist ein Fenster am nördlichen Querschiff. Der schlägt also die Nikolausfigur. Hm. Der meinte, Nikolaus hat nicht aufgepasst, und ließ die Diebe sein Geld wegnehmen. Also immer dieser Stereotyp Jude und Geld, genauso wie bei dem Judas, der hält diese Säckchen mit dem Silberlingen.
Was sagen Sie auch als Jude dazu? Wie soll man mit solchen Darstellungen umgehen?
Sie müssen da bleiben, natürlich. Das ist ein Teil der Geschichte. In bestimmten Fällen kann man natürlich noch eine Erklärungsdarstellung, aber dazu beigeben, aber das ist, und so wurde es oder wird das gemacht in Wittenberg. Da in Wittenberg gibt es auch eine Gegendarstellung, die wurde schon in der Zeit noch, in der letzten Zeit von dem DDR noch gemacht worden. Also eine Platte, wo die, also mit einer Schrift, die vielleicht nicht so ganz klar ist. Es wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch verbessert. Also man kann durch Erklärungen, aber natürlich darf man diese Darstellungen nicht verstecken oder so wie in Basel gemacht worden. Das gehört zu der Geschichte.
Also wenn man sie versteckt, dann spricht man ja auch das Christentum von seinen Problemen frei. Und aber andererseits ist es natürlich, also gerade die Judensau ist natürlich auch eher eine sehr heftige Darstellung auch. Sollte man das einfach so im öffentlichen Raum lassen?
Mir genügt, wenn bestimmte Figuren so wie Alban Stolz nicht mehr als, oder bestimmte Namen, Straßennamen, die nicht mehr die weg, also aber da ist noch immer sehr schön die Darstellung, da steht, wie die Straße früher hieß. So zum Beispiel bei Aschoffplatz, können Sie das sehen, da ist jetzt ein anderer Name, aber solche Kunst oder bestimmte Kulturdenkmale, die darf man nicht wegbringen. Das muss bleiben. Die Schande muss bleiben. Wir müssen mit der Schande bleiben.
Internetzugang bleibt Inhaftierten verwehrt. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat die Beschwerde eines Freiburger JVA-Insassen zurückgewiesen. Mit der Beschwerde solle das Verbot des Internetzugangs für Inhaftierte in Baden-Württemberg gekippt werden. Radio Dreigland sprach mit dem RDL-Redakteur Thomas Meyer-Falk.
Und der dritte Punkt, den ich noch ansprechen wollen würde, weil es auch ein Medienthema war, das Oberlandesgericht Karlsruhe hatte sich mit einer Rechtsbeschwerde eines Strafgefangenen der JVA Freiburg zu beschäftigen. Dieser wollte Zugang zum Internet und scheiterte damit vor dem Landgericht Freiburg, zog dann weiter zum Oberlandesgericht Karlsruhe. Das ist so die Instanz, die er dann noch anrufen kann. Und auch das Oberlandesgericht Karlsruhe hat vor wenigen Tagen dieses Verbot des Zugangs zum Internet gebilligt. Zum einen, weil das entsprechende Justizvollzugsgesetz keinen Rechtsanspruch hierauf gewähre. Und dann kam natürlich die übliche Litanei von schweren Gefahren für Sicherheit und Ordnung. Man könnte ehemalige Opfer bedrohen, man könnte Straftaten planen, man könnte mit irgendwelchen kriminellen Menschen in Kontakt kommen. Das heißt, da hat das Oberlandesgericht Karlsruhe aus Sicht des aktuell geltenden Justizvollzugsgesetzes erstmal die Türe zugemacht. Letztlich ist und bleibt es ja eine politische Entscheidung. Das heißt, wenn das Justizministerium, hier konkret Frau Landesjustizministerin Genkes, der Meinung wäre, die Insassinnen und Insassen in Baden-Württemberg sollten jetzt im 21. Jahrhundert auch langsam mal an technische Neuheiten, oder wie meint die Frau Merkel, die hat ja noch vor einigen Jahren gesagt, das Internet sei Neuland. Also hier in der JVA ist es Neuland für die Insassinnen und Insassen. Also vielleicht werden wir auch irgendwann mal daran herangeführt. Allerdings muss da letztlich auf politischer Ebene da entsprechendes Go erfolgen.
Weißt du zufällig, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird?
Also in andere Bundesländer sind da etwas großzügiger. Also wenn wir jetzt gucken nach Niedersachsen, in der dortigen Sicherungsverwahrungsabteilung in Roßdorf hat jeder Insasse ein System von der Firma Telio im Haftraum. Da ist dann auch eine Tastatur dabei, ein sogenanntes chinesisches Internet. Das ist ein wörtliches Zitat aus der Werbebroschüre der Firma Telio Communications GmbH. Das heißt, es ist hochgradig kontrolliert und hochgradig zensiert. Es sind nur wenige Webseiten freigeschaltet. Immerhin können die Sicherungsverwahrten dort E-Mails verschicken. Und dann, deswegen kam ich auf diesen politischen Aspekt, der grüne Justizsenator in Berlin, der hat ein entsprechendes Projekt in Berlin gestartet. Und dort sollen dann peu à peu auch sämtliche Insassinnen und Insassen in einem überschaubaren Zeitraum, wir reden hier von wenigen Jahren, auch Computer in den Hafträumen haben mit Internetanschluss. Natürlich, wie gesagt, sehr reduziert und sehr eingeschränkt und stets überwacht. Aber immerhin, es ist ein erster Schritt.
Gut, also im Punkto Internet reden wir ja auch mittlerweile fast von einer Art Menschenrecht, sage ich jetzt mal, oder eben auch zum Thema Resozialisierung Sozialprognose ist, glaube ich, existenziell wichtig auch, dass Menschen sich im Internet zurechtfinden heutzutage.
Zurechtfinden und das halt eben auch eingeübt haben. Und da reicht es halt eben meiner Ansicht nach nicht, wenn Menschen dann wenige Wochen, in manchen Fällen auch wenige Monate vor der Haftentlassung vielleicht irgendeinen Computerkurs in einer Haftanstalt besuchen, wo auch kein Zugang zum Internet möglich ist. Oder dann in den wenigen Wochen oder Monaten, in denen sie im Freigang sind, also im offenen Vollzug oder nach draußen arbeiten gehen, dann daran herangeführt werden. Weil wir begegnen gerade in Gefängnissen, insbesondere bei den Menschen, die halt eben 30, 40, 50 oder 60 Jahre alt sind, also die jetzt nicht wirklich aufgewachsen sind mit der ganzen Technik, begegnen wir vielen Menschen, die haben oft noch niemals einen Computer angefasst. Und geschweige denn, dass sie irgendwie ein Smartphone mal bedient hätten oder im Internet gewesen wären.
Was sie dann so in der freien Wildbahn, sag ich mal, zu noch schrägeren Vögeln macht irgendwie. Also.
Und mir fällt es gerade noch ein, jetzt im Zusammenhang mit Steuererklärungen, Lohnsteuererklärungen. Heutzutage ist es Usus, dass die Leute dann halt eben Elster verwenden und dann müssen sie es übers Internet machen. Und wenn sie das nicht können, ja, müssen sich entweder Hilfe suchen, da haben natürlich viele Leute Schwierigkeiten damit, oder sie scheitern halt eben.
Ja, genau. Aber war jetzt Karlsruhe das Ende quasi oder hat der Mitgefangene da jetzt einfach noch weitere Rechtsmittel zur Verfügung?
Der Mitgefangene könnte noch das Bundesverfassungsgericht anrufen und da würde er meiner Ansicht nach wahrscheinlich tatsächlich auch scheitern, weil das Justizvollzugsgesetzbuch Baden-Württemberg gibt es das halt eben nicht her. Und er könnte dann anschließend weitergehen zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es nicht völlig aussichtslos ist, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte da eine Menschenrechtsverletzung darin erkennt. Allerdings reden wir da dann von einer Prozessdauer, die kann ohne weiteres ein halbes Jahrzehnt in Anspruch nehmen. Das heißt, man braucht sehr lange Atem und man muss eigentlich eine sehr lange Haftstrafe haben, um solche Wege zu gehen.
Und wie ist das kostentechnisch? Muss er dann auch die Kosten tragen oder gibt es da wie so eine Art Rechtsschutz, wenn man hinter Gittern sitzt?
Nein, also Rechtsschutz gibt es dem nicht. Da gibt es keine Versicherungen. Allerdings sind die Kosten halbwegs überschaubar. Das heißt, für die erste Instanz beim Landgericht fallen 38 Euro an Gerichtskosten, wenn der Mensch verliert. Beim Oberlandesgericht ist es nochmal der doppelte Satz. Das heißt, da kommen dann nochmal irgendwie 76 Euro dazu. Das heißt, wir reden ungefähr von so einem Betrag von 110 Euro für die erste und zweite Instanz. Das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ist völlig kostenlos und ebenfalls kostenlos, natürlich von den Portokosten abgesehen, die man hat, weil man die Sachen ja verschicken muss, ist das Verfahren in Straßburg vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ebenfalls kostenlos.
Gut, aber diese 100 Euro für jemanden, auch, der irgendwie so einen extrem beschissenen Stundenlohn hat,
wie der ist halt auch viel. Wenn wir rechnen bei einem, was weiß ich, 15 Euro Tagessatz Verdienst, ist es ungefähr 10 oder 8 oder 9 Tage Arbeit, die das bedeutet, um die Gerichtskosten zahlen zu können.
Dann bleibt das spannend. Mhm.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 28. Juli 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. In eigener Sache, im August macht Fokus Südwest Sommerpause.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.